Herzlich willkommen zur 424. Folge des Sneak Pods. Wir besprechen heute für euch den Film Spotlight und sind dazu in die USA gefahren. Dort treffen wir zusammen mit unserem Außenreporter zum ersten Mal mit dabei, Travis Dow.
Hallo.
Und neben ihm der Fotograf, das ist Robert Krüger.
Klick. Hallo. Und Stefan Giesbert ist hier der Chefredakteur.
Das stimmt. Hallo. Spotlight, worum ging's?
Spotlight geht um ein Redaktionsteam des Boston Globe im Jahre 2002. Die kriegen einen neuen Chefredakteur, der kommt aus Miami zu ihnen. Ist so ein Karrieretyp, gespielt von Liev Schreiber. Und der sorgt so ein bisschen als Außenseiter dafür, der findet eine alte Story im Boston Globe, als er sich so sozusagen auf seinen neuen Job vorbereitet. Und stöbert was raus und sagt, hier, da müssen wir nochmal nachgucken. Es gab hier eine Story über die katholische Kirche und über Priester, die Kinder belästigt haben oder Kinder sexuell missbraucht haben. Und warum haben wir da eigentlich nicht tiefer gegraben? Warum haben wir da nicht nochmal richtig reingeguckt in die Story, ob wir da noch mehr rauskriegen? Und naja, dann gibt es so ein internes Team innerhalb des Boston Globe, die normalerweise unabhängig von der Chefredaktion sich ihre eigenen Themen suchen und so richtig investigativen Journalismus machen und sich auch gerne mal 2 Jahre Zeit nehmen für eine Story oder so. Und die will er darauf ansetzen. Und die nicken dann und sagen, okay, machen wir. Und diese Redaktion, da haben wir Rachel McAdams, wir haben Mark Ruffalo und wir haben Michael Keaton. Das sind so die Protagonisten, die da spielen. Und die nehmen sich dieser Story dann an und versuchen halt rauszubekommen, was steckt da wirklich dahinter, wie tief geht dieses Rabbit Hole runter. Und fangen an zu recherchieren. Am Anfang wissen sie irgendwie von 1, 2 Priestern und vielleicht 7 oder 10 Opfern und versuchen die zum Reden zu bringen, versuchen an die Priester ranzukommen und so weiter. Und nach merken sie, dass das einfach immer größer wird. Je weiter sie bohren, umso mehr von diesem Skandal decken sie auf und schlussendlich, da das Ganze auf einer wahren Geschichte beruht, ist es jetzt vielleicht auch nicht gespoilert, wenn ich sage, dass das wirklich krasse Ausmaße annimmt am Ende. Und wir sind halt die ganze Zeit in dem Film bei der Recherchearbeit dieser Gruppe, also dieser Redaktion, dieser Journalisten dabei und merken halt, was denen alles an Steinen in den Weg geworfen wird. Also wie der Filz in so einer Gemeinde, wie also die katholische Kirche mit der Politik zusammenhängt, wie irgendwelche, die Schule, an der irgendeiner dieser Priester möglicherweise Sportunterricht gemacht hat oder Religionsunterricht gemacht hat und dann dort auch an die Kinder rangekommen ist und dann wie die Leitung der Schule das nicht will, dass sie damit reingezogen wird und wie auch möglicherweise in Politik und Justiz überall ihnen Dinge in den Weg geworfen werden. Wir haben dann noch Stanley Tucci, er spielt einen Anwalt, der einige dieser Opfer vertritt und gegen diese Wände auch schon alle gelaufen ist und erstmal nicht so richtig was mit dieser Ermittlung zu tun haben will, weil er denkt, das ist wieder nur so halbgar, die kümmern sich nicht richtig. Aber dann, als er merkt, dass die es ernst meinen, auch so langsam dann anfängt zu unterstützen. Und auch der ist ein Außenseiter, der ist nicht aus Boston, genauso wie der Chefredakteur nicht aus Boston ist. Und diese 2 Außenseiter, die geben so ein bisschen den Anstoß, sozusagen nicht zu kapitulieren, wenn diese Verstrickungen, die in Boston selbst herrschen in der Stelle, zu filzig werden, dann sind es die Außenseiter, die noch ein bisschen drücken und ein bisschen bohren. Und dann erzählt uns dieser Film halt, wie es dazu kam, dass es dann ja wirklich 2002 dazu kam, dass der Boston Globe diese Story veröffentlicht hat.
Und das klingt nicht nach so einem angenehmen Film, oder?
Na, das Thema ist natürlich alles andere als angenehm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir eine Story von Missbrauch erzählt kriegen, sondern wir kriegen eine Metastory erzählt über die Recherche dieses Falls. Und das ist eigentlich eher eine Story von Verflechtungen in den Gemeinden, von juristischen Winkeladvokatenzügen, von Leuten, die eine Mauer des Schweigens aufbauen und nicht drüber reden wollen, weil sie aus irgendeinem Grund, was weiß ich, der Anwalt darf nicht über die Vergleiche reden, die er mal ausgehandelt hat, weil das Teil des Deals war und deshalb sagt er gar nichts und damit sagt er eigentlich schon eine Menge. Aber es sind, es ist nicht eine Story darüber, der Priester mit dem Kind, das kriegen wir zwar zum Teil erzählt und diese Schilderungen, wenn dann so ein Opfer spricht, die sind auch entsprechend eindrücklich inszeniert. Aber das ist nur ein oder zwei Mal im Film, dass man mal weiß, worüber wir hier sprechen. Aber es geht dann eigentlich immer mehr darum, wie funktioniert so eine investigative Recherche von so einem Journalistenteam. Und als solches ist es sehr spannend. Allerdings am Anfang, im ersten Viertel des Films, macht es sich ein bisschen einfacher und hat so ein paar so Talking Heads, die uns den Plot erklären. Trotzdem ist der Film 2 Stunden 8 Minuten lang, deshalb werde ich das mal verzeihen, diese Talking Head, weil
okay, sonst wäre es ja noch viel länger
aufgeblasen. Wenn er die nicht genommen hätte, wäre es noch länger geworden. Aber am Anfang hat man das Gefühl, die ersten 15, 20 Minuten erzählen die sich gegenseitig dauernd, was sie so alles wissen. Und man sitzt da so und denkt sich, warum erzählt er dem das? Der andere weiß das doch auch. Na, er erzählt das natürlich uns, weil wir wissen es nicht. Okay. Und das hat mich am Anfang ein bisschen gestört. Zwischendrin hat er so ein bisschen mal so die Pace verloren. 2 Stunden 8 ist halt auch verdammt lang im Kino. Aber er hat mich dann relativ schnell wieder gehabt und er ist halt einfach spannend. Also wenn du dann so Situationen hast, dass zum Beispiel gibt es eine Phase, da sind so Akten, die bei Gericht sind, die müssten eigentlich öffentlich sein, aber die sind einfach weg.
Okay.
Die findet man dann nicht. Und dann gibt es so Tricks, wie sie die dann unter Umständen wieder auftauchen lassen können und die drohen aber halt wieder zu verschwinden und dann gibt es auch so Rennen gegen die Zeit und so. Und es sind noch mehrere solcher Dinge drin. Es ist recht spannend gemacht und man fragt sich immer, was passiert als nächstes, was wird die Kirche möglicherweise noch für Schweinereien auspacken, um die Veröffentlichung dieser Story zu verhindern oder die Leute zu diskreditieren oder so, wie man das so aus solchen Thrillern kennt. Und ich fand ihn wirklich interessant. Und am Ende des Films merkte man auch im Kino, dass die Wirkung nicht verfehlt hat. Also es gibt ganz am Ende so ein paar Texttafeln dazu, wie die wirklichen Geschehnisse 2002 und in den folgenden Jahren sich dann ausgeweitet haben auf die ganze Welt. Was da alles so an den Tag gekommen ist. Und da gibt es so ein paar Texttafeln, die so eingeblendet werden, bevor der Abspann kommt. Also letzte Klappe, letzte Blende, Schwarzblende und dann diese Texttafeln. Mhm. Und da wird es ganz still im Kino und rechts vor mir hast du plötzlich einen so gehört, der murmelte plötzlich so, ach du Scheiße. So, das hast du so in den ganzen 4, 5 Reihen drumherum und die Leute, die waren alle so drauf. Da war richtig so ein Schockmoment im Kino, weil auch wenn man das mitgekriegt hat, dass das alles gewesen ist, ich habe das damals in den Nachrichten gesehen und man hat es irgendwie immer wieder dann mitbekommen, aber trotzdem verfehlen diese Texteinblendungen am Schluss ihre Wirkung nicht, weil du dann nochmal so auf einen Schlag gezeigt kriegst, was da alles draus geworden ist und wie du hast gerade in dem Film erlebt, wie klein diese Recherche angefangen hat, wie klein, dass die ursprünglich dachten, sie hätten eine Riesenstory, weil sie 3 Priester haben oder sowas. Und was dann am Schluss draus geworden ist,
okay,
und wie krass unbedeutend und klein eigentlich 3 Priester in dieser Story sind, gegen das, was sie dann aufgedeckt haben.
3 Redakteure.
Nein, ich meinte, am Anfang haben sie in ihrer Recherche gedacht, sie könnten das Vergehen von 3 Priestern aufdecken.
Ah, okay, mein Fehler. Dann, ja, okay, habe ich nicht richtig aufgepasst.
Dann am Ende eher Kardinale und sowas aufgedeckt. Kardinäle.
Jetzt ist ja, also Travis, du bist heute nicht wegen dieses Films da, aber du warst zu der Zeit in den USA gewohnt, oder? 2002? 3?
2002 noch, genau. Ja, stimmt.
Das heißt, du hast es direkt, also vor Ort, vielleicht nicht, aber du hast es immerhin, was in den USA,
das war wahrscheinlich. Das bekam man schon mit, auf jeden Fall, ja. Und seitdem auch eben, ich glaube, ja, jetzt sieht man dann auch so das Ergebnis von solchen, nicht nur, also der Film selber eigentlich, aber auch so diese Artikel in Zeitungen und so, und das alles auch eben aufgedeckt wurde. Jetzt gibt's ja in der Kirche Reform und alles ist, das Keyword ist Transparency und alles und wie tief das in der Kirche so ging und das Vertuschen eigentlich, das war ja das, was ganz tief in der Kirche ging, ist, dass viele davon wussten und die Tatsachen verstecken wollten. Wie gesagt, es könnten ja bloß drei Priester gewesen sein, vielleicht in einem Ort. Aber die davon wussten, war einfach, dann geht die Zahl nach oben.
Ja, in Boston allein waren es 87 Priester.
Ja, wow, ja.
Das ist echt erschreckend.
Ja. Mhm. Und also nochmal vielleicht zu den Schauspielern. Also Michael Keaton spielt hier den Chef von dieser Ermittlergruppe Spotlight und Mark Ruffalo ist so die Hauptfigur.
Krass besetzt, oder, der Film?
Er ist wahnsinnig gut besetzt.
Das ist echt geil.
Mark Ruffalo spielt den Hauptermittler sozusagen, wenn Michael Keaton so mehr der Chef ist, der gerne mal im Büro bleibt und vielleicht mal so zu den ein oder anderen Terminen mit den höheren Persönlichkeiten rausfährt, weil er auch einen ganz guten Namen in der Stadt hat, dann ist Mark Ruffalo so der Wadenbeißer, den sie rausschicken, um die dreckige Groundwork zu machen. Und Rachel McAdams ist da noch drin, Liev Schreiber spielt den Chefredakteur, der da so drüber steht, und Stanley Tucci den Anwalt. Von allen toll gespielt, vor allem von Mark Ruffalo. Deutsche Synchro ist gut, kann man lassen. Auch wenn ich einen amerikanischen Trailer gesehen habe, da sieht man in dem Ausschnitt, den ich gesehen habe, ein charakteristischer, wichtiger Wutausbruch von Mark Ruffalo in dem Film drin gegen Ende. Der hat mir in dem Englischen besser gefallen als die deutsche Synchro-Version, aber insgesamt kann man das machen mit der deutschen Synchro. Toller Film, spannend. Und ich würde sagen, 8,5 Punkte. Die anderthalb Punkte abgezogen vielleicht für die Längen, die er in der Mitte hatte. Ich hätte ihn ein bisschen raffen wollen. Also für mich hätte er auch gerne 1,50 lang sein dürfen. Aber trotzdem, sehr zu empfehlen. Und wohl auch im Oscar-Rennen, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Ich glaube,
ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, aber ich glaube schon.
Doch, der ist nominiert für bester Film, Nebendarsteller Rachel McAdams, Nebendarsteller Mark Ruffalo, Regie Tom McCarthy, bester Schnitt und Originaldrehbuch.
Das ist interessant, dass sie Mark Ruffalo für Nebenrolle nominieren. Er wird nämlich im Abspann als erster genannt. Also ich find's ein bisschen eigenartig. Man kann es nicht, weil es ist so ein bisschen Ensemble-Film an der Stelle, weil zumindest Michael Keaton und Mark Ruffalo sind einigermaßen gleichwertig so. Aber sie nennen eigentlich, glaube ich, im Abspann Mark Ruffalo zuerst. Egal. Diese Truppe, diese Spotlight-Truppe hat dann übrigens für diese Recherche auch den Pulitzer-Preis bekommen danach.
Pulitzer-Preis ist was richtig Krasses bei euch, oder?
Traps. Ja, genau. Das ist, glaube ich, ich glaube, das ist die höchste Ehre für einen Journalisten, soweit ich weiß. Also.
Ja, so würde ich das auch sehen, ja.
Ja.
Ich kenne das nur so aus Filmen, deswegen so, ja, Pulitzer, huhu.
Aber ist schon was, ja.
Ja, okay. Sieht so aus, als ob ich mal wieder was verpasst habe, weil ich nicht mit der Sneak war.
Ja, hast du.
Ja. Nächste Woche komme ich auch nicht mit. Dann geht die Turniersaison los und dann, mal gucken.
Skandal.
Ja, im April ist alles vorbei und dann komme ich auch wieder mit in die Sneak regelmäßig.
Ich werde das aufschreiben und mir merken. Zeit das, für Alkohol.
Genau, das bringt uns zum nächsten Thema. Travis, wir müssen ja unseren Hörern sagen, die kenne ich vielleicht noch nicht, obwohl sie sich eigentlich alle kennen müssten, weil ich ja jetzt die letzten 4 Folgen, glaube ich, über deine History of Germany, also Geschichte der Deutschen Podcast gesprochen habe. Das ist Travis, den ihr jetzt hier mit uns reden hört. Er macht den Geschichte der Deutschen Podcast und er sitzt jetzt in Sunny California, irgendwo in der Bay Area, hast du gesagt?
Genau, Bay Area, Santa Clara. Das ist eigentlich, also gegenüber in der Straße oder einen Block weiter oder so fängt San Jose an. Also ich bin da ganz so fast San Jose und San Jose ist ziemlich groß, also das könnte man vielleicht kennen. Das ist so am anderen Ende vom Silicon Valley und nördlich wäre dann San Francisco gleich.
Okay.
Ja, aber und Bay Area, genau.
Wie spät ist es jetzt bei dir?
Nochmal?
Wie spät ist es jetzt bei dir, Uhrzeit?
Jetzt haben wir gerade 13:30.
Oh, perfekte Zeit, ein Bierchen aufzumachen, oder?
Genau. Und warte, Moment, ich muss mal kurz das Wetter gucken, weil es ist tatsächlich, wenn ich nach draußen schaue. Ich habe gerade Wetter und nicht Weather eingegeben. Moment. Das passiert. 63, aber was heißt das? 17 Grad, ja, 17 Grad und Sonne.
Das ist gar nicht so weit weg. Wir haben 12 Grad hier und Regen.
Ja, das ist...
Es war okay, ganz schön warm heute, oder? Die letzten...
Aber warm ist es, ja.
Vor zwei Tagen hat es noch geschneit.
Ja, das stimmt. Vor zwei Tagen war ich auf der Arbeit, hat es geschneit, als ich auf dem Fenster geschaut habe. Aber jetzt haben wir 12 Grad und Regen. Ja.
Dann sage ich lieber nicht, wie es nächste Woche noch wird. Also 17 Grad ist gut. Ja.
Ja, außerdem hast du noch einen halben Sonntag vor dir und wir müssen gleich ins Bett nach dieser Sendung und dann geht die Woche wieder los.
Stimmt, stimmt, ja. Ihr seid in der Zukunft, ja.
Für uns ist das Wochenende so gut wie rum.
Neun Stunden oder so, ja. Ich habe noch meinen Sonntag vor mir.
Ja. Das ist eigentlich auch ganz schön, ja. Gut, ja. Was trinken wir?
Soll ich anfangen, oder?
Ja, fang du mal an.
Also ich trinke, ich habe bei mir im Kühlschrank einen New Belgium. Also New Belgium könnt ihr vielleicht kennen. Ich glaube, ich habe es auch in Europa schon gesehen. Es ist eine kleinere Brauerei aus Colorado. Aber sehr gut. Also eigentlich als Craft Beer angefangen, aber die sind jetzt fast schon so groß, dass man sie fast eine größere Brauerei nennen könnte. Aber ich trinke auf jeden Fall, es heißt Rampant. Und es ist ein Imperial India Pale Ale. Und normalerweise bin ich kein IPA-Fan, aber doch, der hier ist eigentlich sehr gut.
Ich bin neidisch, weil ich bin IPA-Fan.
Aber der hier ist eben, ja, oft ist er einfach viel zu hopfig. Also ich verstehe nicht, warum der so hopfig sein muss. Aber der hier ist eben nicht so. Ja, es gibt immer den Guten, aber so als Regel ist es nicht mein Lieblingsbier.
Okay.
Ja.
Aha. Bei mir sieht es jetzt so aus, als ob ich...
Sieht sehr lecker aus.
Bei mir sieht es jetzt so aus, als hätte ich das geplant. Denn ich habe einen 2006er Zinfandel aus Kalifornien.
Oh ja. Yeah.
Aber ich habe das gar nicht geplant, denn diesen Wein habe ich gestern Abend schon aufgemacht und da wusste ich gar nicht, dass du heute zu Gast sein würdest.
Ah, okay.
Insofern ist das Zufall. Ein Wein,
Wo kommt der genau her?
Er heißt Woodbridge und kommt aus... Jetzt muss ich gucken.
Woodbridge
Winery.
Weil ich war gerade erst vor ein paar Wochen in Napa Valley, Sonoma Valley, also dieses Weingebiet eben.
Ja, irgendwo von da wird er sein. Ich finde das jetzt...
Genau, da bin ich vielleicht zumindest vorbeigefahren oder so.
Hier steht jetzt, wer ihn importiert hat, aber das bringt mich ja nicht weiter.
Das ist echt lustig, dass der Travis Pilsener Bier, hat er uns im Vorgespräch erzählt, im Kühlschrank liegen hast. Und du
ich habe einen gefunden, ja. Ich habe immer noch Pilsener Urquell. Ja.
Und du trinkst Wein aus Napa. Das ist schon lustig.
Ja. Den habe ich mit meiner Freundin den Wein vor Jahren gekauft, allerdings hier in Deutschland. Und dann haben wir den ewig gelagert, weil das ein 2006er ist. Also jetzt ist er 10 Jahre alt. Und dann hat sie gestern gemeint, wir machen den jetzt auf, nicht, dass der nochmal irgendwann kaputt ist oder so, und weil er liegt auch nicht so unter perfekten Lagerbedingungen. Wir haben den gestern aufgemacht und haben ihn getrunken und das passt ja jetzt, dass jetzt noch was übrig ist. Also, cheers.
Cheers.
Was hast cheers. Du denn?
Ich trinke einen Brooklyn Reverse. Du bist ja auch in der Cocktail and Dreams WhatsApp-Gruppe, wo gestern wieder der Alarm losging. Da hat der Max doch einen Drink gepostet mit Noliprat Ombre, Rye Whisky, ein bisschen
ich Rezept gelesen, ja.
Maraschino und ein Dash Bitter. Das habe ich mir jetzt gerade nachgebaut und ich probiere es jetzt gleich.
Ja, dann mach mal. Ich glaube, er hat geschrieben, dass seiner schlecht zubereitet war, aber gut geschmeckt hätte. Ich hoffe, du hast
das Foto war halt schrottig.
Und?
Boah, ist das lecker. Boah.
Okay.
Ich gehe mir noch einen machen, Jungs. Mach dir mal weit. Nein.
Hey, du bleibst hier. Aber das Thema ist eine gute Idee. Bevor wir jetzt hier noch mehr Alkohol trinken, sollten wir noch ein bisschen über Dinge sprechen. Travis, du musst jetzt auch noch über einen Film sprechen. Und du sagtest im Vorgespräch, du hättest auch einen geschaut. Was hast du gesehen?
Genau, das ist jetzt, also ich wusste ja auch erst heute Morgen, dass ich hier vorbeikommen würde. Aber ich habe mir gestern zufälligerweise, vielleicht weil ich über Sneakpod gedacht habe, habe ich mir den Film Sneakers geschaut und auf Deutsch heißt es, glaube ich, Sneakers, die Lautlosen.
Genau.
Und der ist aus 92. Also erstens, kennt ihr den? Habt ihr den schon mal geguckt?
Ich glaube, ich habe den mal gesehen, aber es ist ewig her. Nichts mehr darüber.
Ich meine, auch ihn gesehen, aber pff.
Also ich fand es, also als ich ihn gestern noch mal geguckt habe, fand ich schon interessant, dass der jetzt in 2016 immer noch so gut hält. Also die reden davon, also die haben so einen Blackbox, was jeden Code auf der Welt brechen kann und man kann nichts mehr irgendwie durch Passwörter oder so sichern. Und deswegen müssen erstmal, also das sind lauter solche Hackers, die eigentlich Kriminelle sind, und dann kommt die NSA natürlich her und sagt denen, die sollen das irgendwie von dieser, keine Ahnung, Mafia oder irgendwo klauen. Und weil die NSA selber, also die Regierung, darf ja nicht involved werden, also darf da nicht irgendwie sein. Und dann machen die das, aber die ganzen Themen sind wirklich, also es ist 92, das heißt, die elektronischen Komponente und alles, zum Beispiel das Blackbox selber ist in einem Anrufsbeantworter versteckt. Also das, also sowas, also es ist schon früher 90er Jahren. Aber sonst, so vom Thema her, könnte man denken, dass es nach Snowden oder nach jetzt, was zwischen San Bernardino und Apple und so passiert, das passt heute noch perfekt so zum Thema zwischen Sicherheit und ja.
Krass, wie aktuell das ist jetzt gerade, diese
Sache. Ja, schon eben, ja.
FBI und Apple und so.
Krass. Ja, ja. Und das ist jetzt schon fast 25 Jahre alt, dieser Film, und ist. Ja, und auch, also vom Casting auch, einfach so, weil es so früher 90er war, da ist der Moment, wie heißt er denn überhaupt? Also, ja, yeah, Robert Redford ist der große Name im Film, so. Aber sonst, wie heißt, Dan Aykroyd war auch drin, also von Ghostbusters und all den tollen 80er-Filme. Sidney Poitier, den man ja jetzt nicht mehr so in Filme sieht.
Aber auch bei Kingsley, also, ja.
Da war noch einer, da muss ich, da muss ich jetzt gucken, den kenne ich jetzt nur aus Superman, die Abenteuer von Lois und Clark, die liefen, glaube ich, bis 96 irgend so, und ich habe sie am Anfang nur auf Deutsch gesehen, und da war er auch drin, da war er eben der Regisseur von der Zeitung, also da war er jetzt das Michael Keaton von Spotlight, aber eben.
Okay. River Phoenix ist hier noch drin, meinst du den?
River Phoenix, glaube ich, ja, genau. Und den einfach nochmal im Film so zu sehen, so, oh yeah, stimmt, und ja. River Phoenix, glaube ich, meine ich, ja.
Oder? Ja, und Ben Kingsley, also der ist wirklich auch gut besetzt, der Film.
Ja, ja. Ja. War ich auch immer so überrascht ein bisschen, ja. Also, und viele von den Schauspielern sieht man jetzt nicht so oft, obwohl der Film ziemlich modern wirkt, einfach vom Thema her und so. Vielleicht wird die NSA ein bisschen anders geschildert. Also die sind hier noch so richtig kumpelig. So zwei kommen im Zimmer und sagen, hey, ihr müsst was für uns tun. Und ich glaube, so sieht man die NSA vielleicht nicht mehr so. Und vor allem, die NSA musste erklären, wer sie sind. So, ja, von wegen National Security Agency, und jetzt weiß jeder, was ein NSA heißt und wer genau die sind und so weiter.
Ja, war das nicht irgendwie so in Amerika der Gag für eine ganze Zeit, dass NSA, no such agency, so
genau,
gar nicht?
Genau, ne? Ja, ja.
Und
jetzt, ja,
noch,
ich meine, jetzt
war
weiß
noch Zeit,
man.
Oder?
Ja, ja, und ja, ich meine, also ja, irgendwann mal gab es dann schon so offizielle, ja, die NSA gibt's tatsächlich und das machen die. Und ich glaube, das war aber schon länger so, aber der Gag hielt halt eben schon lange an.
Ja.
Ja. Wir sind, ja, ihr habt nicht von uns gehört, wir sind nicht CIA, wir sind noch dunkler, noch tiefer. Wir sind die NSA, ja.
Okay, dann muss ich mir den, glaube ich, nochmal angucken, weil jetzt hast du mir Lust gemacht.
Mir auch.
Wenn das gerade so aktuell wieder passt. Und
ja, das kann auch, ich habe auch gerade eben so in der Zeitung über diesen Apple, also Tim Cook hat ja so einen öffentlichen Brief geschrieben an der Polizei, also an der Regierung oder FBI oder wer auch immer das jetzt diesen Fall hat, und hat er gesagt, ja, wir wollen nicht das machen, also wir wollen dieses nicht machen, denn das ist ja, und wirklich, das ist wirklich wie vom Film, also die gleichen Gründe, wir wollen persönliche Sicherheit und ja, das ist hoch aktuell eigentlich.
Okay, wird geguckt. Wo hast du ihn gesehen? Du hast ja amerikanisches Netflix, ich bin neidisch.
Ich habe den, glaube ich, sogar in YouTube gesehen, aber da war es wirklich schlechte Resolution, also irgendjemand hat ihn da komisch hochgeladen. Aber ja,
okay.
Ich konnte ihn bei Netflix und Hulu nicht finden, leider. Sonst wäre es gut gewesen.
Okay, na, wir werden mal gucken, wo man den bei uns in Deutschland kriegen kann. Aber wahrscheinlich gibt es den auch im Mediamarkt auf dem Grabbeltisch für 2,99 oder so.
Bestimmt, ja.
Na gut.
Ja, also macht mir echt Lust, den zu gucken, muss ich sagen.
Sneakers, es ist schon immer eines meiner Lieblingsfilme, muss ich sagen. Also ich habe ihn bestimmt schon öfters geguckt. Die ersten paar Male muss auf Deutsch gewesen sein. Und dann habe ich ihn wahrscheinlich irgendwie so vergessen und dann später wieder entdeckt und jetzt, ja, schon öfters geguckt.
Da muss ich jetzt gerade an deine Schilderung denken, wie du, ich habe heute Mittag die Sendung, über die wir nachher reden, gehört, schon als Sneak sozusagen.
Ja, ja.
Wo du erzählt hast, dass du eben Filme zuerst auf Deutsch gedubbt geguckt hast und sie dann auf Englisch geguckt hast. Also so, dass, wie es uns halt auch geht, wenn wir die Filme hier erstmal auf Deutsch gucken können und dann irgendwann auf Englisch.
Genau, in der Hinsicht bin ich einer von euch. Also wirklich, ich hab Pulp Fiction wahrscheinlich dutzendmal auf Deutsch erst geguckt und so, also die ganzen 80er, ich habe da ja so Fernsehsendungen und so aufgezählt, Alf und Cosby Show und so.
Ja, genau.
Als ich die zum ersten Mal in Englisch gehört habe und so, wie Bill Cosby hört sich nicht an wie, keine Ahnung, irgendein weißer Schauspieler. Weil es gibt ja im Deutschen nur so viele Stimmen. Und das heißt, ja, also Bruce Willis ist vielleicht der gleiche wie ein Schwarzer und oder ein Mexikaner oder keine Ahnung. Und so, Bruce Willis hört sich so an. Daran kann ich mich nicht gewöhnen. Aber nach einer Weile eben doch, ja, aber...
Ja, da hab ich mich so gefreut, dass ich das heute Mittag gehört habe.
Ja, ja, in der Hinsicht ging es mir genauso, ja, das stimmt.
Sehr cool, ja. Ja, wir oszillieren immer hin und her, es ist immer so, es gibt Filme, die, also wir schauen halt vieles im Kino, zuerst auf Deutsch, aber wenn man die DVD oder Blu-ray oder sowas hat, dann ist immer die Frage, okay, schaue ich das auf Deutsch oder schaue ich das auf Englisch?
Und verschwindet man genug.
Genau, und dann schaue ich das auf Englisch und dann ist irgendwie einer drin, ist dann... Ich weiß nicht, so ein Mel Gibson oder so, und dann verstehst du nichts. Und dann muss ich halt doch wieder auf Deutsch zurückschalten und es ärgert mich dann, weil ich würde es halt lieber gerne auf Englisch gucken. Aber ja, manchmal.
Ich habe wirklich ich sag jetzt immer Pulp Fiction, keine Ahnung, aber ich habe jetzt wirklich zum Beispiel durch Pulp Fiction wirklich Englisch gelernt, weil ich konnte den auf Deutsch fast auswendig. Und dann, als ich den auf Englisch gehört habe, so, ey, der sagt ja gar nicht du Penner, der sagt Palooka. Was heißt denn Palooka? Und so habe ich, dann muss ich halt nachgucken, okay, das war ein Boxer und bla bla bla. Und so habe ich dann auch so die kulturellen Hintergründe und so auch ein bisschen gelernt, weil es wird ja nicht immer so 1:1 übersetzt und so. Und
ja, natürlich nicht. Es gibt ja so ganze Sachen, die komplett falsch übersetzt werden. Ich glaube, in Stirb langsam 1 sind die Bösen in der deutschen Version gar keine Deutschen. Und in der amerikanischen Version sind es Deutsche.
Oh, ja, das kann sein. Ja. Ich weiß noch, ein ganz alter Film, 70er oder 80er, Airplane mit Leslie Nielsen vielleicht. Also der, wie heißt es auf Deutsch? Keine Ahnung, auf Englisch einfach Airplane, Ausrufezeichen. Und auf jeden Fall in Englischen muss 70er gewesen sein, weil da waren zwei Schwarze, die sprachen Jive. Das ist so dieser richtige, also gibt's nicht mehr so. Das ist in den 70er Jahren so wirklich dieses Black Panthers pro Schwarz. Wir reden unser eigenes Englisch und es ist absichtlich schwer zu verstehen. Und da sind halt zwei und so, hey, does anybody speak Jive? Also das ist schon ein Witz, keiner sagt, does anybody speak Jive? Das ist Englisch, ja, also das ist Slang. Aber und da kommt eine weiße, kleine Oma oder so daher und sagt, yeah, I speak some Jive. Und dann fängt sie halt an und so richtig in so krassen African Slang so. Und ist einfach eine klasse Szene. Im Deutschen sprechen die Schwarzen und im Ernst, ohne Witz, die Schwarzen sprechen Bayerisch. Und dann so, hey, okay. Spricht jemand, ich weiß gar nicht, ob die, spricht jemand Bayerisch oder spricht jemand Jive, aber im Deutschen so, und dann kommt halt natürlich eine Oma daher und spricht Bayerisch und so, hä? Und dann musst du, warum sprechen jetzt die Schwarzen Bayerisch und die anderen Deutsch? Aber, also, ist halt gar keine Logik dahinter, aber man muss halt verstehen, okay, was ist Jive und das Ganze.
Ja, das hätten sie, glaube ich, nicht übersetzen können, 1980. Da ist man dann als Synchronstudio wahrscheinlich auch einfach chancenlos, da kann man nichts.
Ja,
das kann man nur verkacken.
Ja. Ja.
Der Film heißt auf Deutsch, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Mal wieder komplett blödsinnige Übersetzung, aber okay.
Nicht ganz so catchy als Airplane, Ausrufezeichen.
Ja, das stimmt.
Bisschen länger.
Ein Film, wo wir das gesehen haben, wo wir uns immer wieder drüber freuen, wenn es so richtig gelungen ist, ist natürlich Willkommen bei den Stieß. Da erfinden sie ja einen zweiten deutschen Dialekt, um diesen französisch-komischen Dialekt nachzubilden, der da in dem Film im Norden von Frankreich gesprochen wird.
Das stimmt. Mhm. Da ist deutsche Synchronisation mal wirklich toll gewesen.
Wenn du den irgendwo auf Deutsch kriegst, Travis?
Passiert nicht oft.
Okay, ja.
Angucken.
Ja. Ja, muss ich machen.
Ha. Und ja. Alemannia, das ist ja ein deutscher Film über eine türkische Einwandererfamilie. Und wenn die Türken untereinander türkisch reden, ist es deutsch. Aber wenn sie dann auf dem Deutschen reden, klingt es wie deutsch, aber du verstehst es nicht. Das ist so cool.
Ah, okay. Ja, klar, ja.
Der ist vor.
Das muss ich. Ja, okay. Das habe ich mir jetzt aufgeschrieben, ja.
So, so kommen wir mal zum nächsten Thema.
Jawohl.
Ich habe auf meinem Blog kürzlich angekündigt oder geschrieben, dass ich mir das neueste Machwerk von Louis C.K. Gekauft habe. Der macht ja normalerweise Stand-Up-Comedy und hat ja schon seit einiger Zeit so ein Vertriebsmodell für seine Videos gefunden, wo er einfach irgendwie, was weiß ich, hat ein Stand-Up-Comedy Madison Square Garden gemacht oder so. Und dann produziert er da ein schönes anderthalbstündiges Video-Special draus, stellt das auf seine Homepage zum Download, $5, kein DRM, und einfach $5 per PayPal, lad's dir runter, mach damit, was du willst. Und das funktioniert für ihn ganz gut. Und jetzt hat er plötzlich, ohne Vorankündigung, ohne irgendwelche Presse oder so, einfach tauchte das auf seiner Homepage auf, die erste Folge einer Serie namens Horace and Pete. Und man wusste erstmal nicht, was ist das überhaupt? Was soll das sein? Macht er jetzt eine Serie? Warum weiß man darüber nichts? Warum gab es da keine Presse vorher dazu? Die Leute waren einigermaßen überrascht. Ich auch. Und habe dann aber sofort mir gedacht, das meiste, was Louis C.K. macht, finde ich total lustig. Hat ja auch diese Serie Louis, die im Moment ja pausiert. Und habe das sofort gekauft und runtergeladen. Bisschen seltsamer Preis, auch $5 für die erste Folge einer Serie. War jetzt ein bisschen teuer, aber ich wollte halt wissen, was es ist. Hab's gekauft. Es ist eine Serie über eine Bar, eine Kellerbar in New York City, die seit 100 Jahren in Familienbesitz ist und immer von einem Horace und einem Pete geführt wird. Und die beiden sind jetzt eben dargestellt durch Louis C.K., der den Horace spielt. Und Steve Buscemi oder Buscemi, wie auch immer.
Oh yeah.
Der spielt den Pete.
Stimmt.
Und die zwei sitzen da nun unten in dem Keller, sind grumpy drauf und dann fangen so verschiedene Streitigkeiten an. Also Horace, also die Louis C.K.-Figur, hat Probleme mit der Tochter. Die redet nicht mehr mit ihm, weil er irgendwie, keine Ahnung, ein schlechter Vater ist. Und dann kommt sie doch mal vorbei und dann streiten die sich nur. Und dann kommt die Schwester vorbei, die will eigentlich irgendwie die Bar verkaufen und bringt deshalb einen Anwalt mit. Und da gibt es riesen Stress. Und Pete hat seine Medikamente nicht genommen und fängt deshalb leider an, Geister zu sehen und dreht durch, weil irgendwie hat die Krankenkassenkarte nicht verlängert oder so und kriegt deshalb seine Medikamente nicht mehr und hat nur noch eine Tablette. Und die will er jetzt aber nicht nehmen, weil ist ja die letzte und vielleicht braucht er die ja noch für einen wichtigeren Moment, deshalb sieht er jetzt dann halt Geister, weil er die davor schon länger her, dass er die genommen hat, die letzte davor. Und das Ganze hat lustige Momente, aber insgesamt zog sich das wie Kaugummi. Also die erste Folge geht eine Stunde und das ist für die Gagdichte viel zu lang. Vielleicht soll das auch nicht lustig sein, vielleicht habe ich es nicht verstanden, aber es war das erste Mal, dass ich von einem Louis C.K. Produkt sehr enttäuscht war. Nicht, weil ich jetzt dafür $5 ausgegeben habe, das ist mir egal, aber insgesamt, also ich weiß auch nicht, ob ich die zweite Folge sehen will. Das ist ganz eigenartig gedreht, also so mit mehreren Kameras gedreht, aber dann halt so seltsam produziert. Also die ganze erste Hälfte ist Steve Buscemi eigentlich irgendwie ein Schatten seiner selbst. Der läuft ja immer nur im Hintergrund rum. Dann soll es eine Bar sein, die ist zwischendurch auch voller Gäste, aber totstill, weil die Leute nicht reden und nichts machen und keine Musik läuft, nur damit man vorne die Dialoge stehen kann. Im Hintergrund sitzen die Leute wie Statuen. Und ich weiß nicht, das funktioniert noch nicht. Vielleicht muss er das erst noch üben oder muss da erst noch seinen Groove finden, wie man eine Serie dreht. Es ist keine Comedy-Serie, sondern es ist schon als was Ernstes gedacht. Es hat den einen oder anderen Lacher, aber ich glaube, das Grundthema ist eher ernst, weil das sind halt Leute, die eigentlich an ihrem Leben scheitern oder daran scheitern, es in den Griff zu kriegen, aber doch irgendwie sich so da durchwurschteln. Es macht aber irgendwie, also es hat weder Erkenntnisgewinn gebracht, noch hat es mich irgendwie fröhlich gemacht oder besonders traurig gemacht. Eigentlich hat es mich kalt gelassen. Und das ist halt nicht gut, wenn eine Serie das tut. Deshalb muss ich leider sagen, so vorfreudig wie ich war, als ich gesehen habe, dass Louis C.K. was Neues auf seiner Seite hat und es dann auch sofort instinktiv gekauft habe, ohne drüber nachzudenken und dann auch gleich darüber geblockt habe, dass da was Neues ist und dass ich das auch gekauft habe und habe dann geschrieben, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich empfehle euch das jetzt mal, weil das ist eigentlich immer gut und ich habe es gekauft und jetzt, ich werde dann im Sneakpot berichten, wenn es soweit ist. Jetzt ist es soweit und muss leider sagen, ja, war ein Fehlkauf, tut mir leid.
Ja. Weil ich würde nämlich auch einfach sofort, ich habe jetzt auch irgendeinen Trailer oder was darüber gesehen und genau den gleichen Instinkt hatte ich auch. Sobald ich das kaufen kann, werde ich das tun. Ich vertraue Louis C.K. blind fast, also das ist auch so mein Instinkt. Also was er so vorher schon gebracht hat, war alles super spitze und auch seinen Modell, wie er seine Sachen verkauft. Das ist ja Absicht so. Er vermeidet die großen, Warner Brothers und wie heißen die ganzen Produktions
Und auch sämtliche Zwischenhändler, ne?
Genau, eben. Und will es einfach sofort, also er nimmt diese $5, das ist schon ein bisschen komisch, aber in der Vergangenheit waren $5 fair, das waren dann so seine ganzen Stand-Ups oder du kriegst da schon etwas mehr für die $5. Aber $5 pro Folge ist schon, ja, keine Ahnung. Aber er bekommt das alles selber. Er verteilt das dann unter den anderen Schauspielern auf und da ist keiner dazwischen, der ein Stück wegnimmt. Also es ist schade zu hören, dass es dann enttäuschend war. Aber ich habe auch gehört, dass es eben nicht unbedingt als Komödie gedacht, obwohl es, Steve Buscemi ist ja auch klasse, also Komödie und so. Und ich habe auch gehört, dass es eher so ein ernsteres Kommentar am Leben irgendwie so ist. Und Louis C.K.'s Komödie selbst ist ja auch eigentlich ein Kommentar. Also ja, ja. Ich würde es mir auf jeden Fall ansehen. Ich muss das auf jeden Fall. Und nicht nur Steve Buscemi. Ich habe da schon gehört, dass da wirklich viele A-Liste Schauspieler da mitmachen werden. Und
Rebecca Hall ist, glaube ich, noch drin und so, ja. Es stimmt schon. Wie gesagt, es hat mich irgendwie, also es ist angenehm up to date. Man hat dieses Gefühl, weil sie reden über Donald Trump, sie reden über die Wahl und so. Also offensichtlich liegt die Produktion gar nicht so weit zurück. Da hat er sich mit dem Schneiden und so wohl echt beeilt. Denn wenn man es jetzt aktuell guckt, dann hat man das Gefühl, die reden über dieselben Themen, die gerade in den Nachrichten sind. Es ist offensichtlich sehr schnell produziert worden, sodass das jetzt natürlich nochmal ein positiver Effekt ist, wenn man so eine Serie guckt und die geht um jetzt. Das ist schon gut. Aber
hat eben den Nachteil, dass es dann schnell geschnitten wurde und ja, okay. Nee, dass das Publikum oder dass eine volle Kneipe irgendwie still ist oder so.
Das hat mich irgendwie verstört. Also das, du hast eine volle Kneipe und im Hintergrund, die bewegen sich nicht. Die sitzen da einfach, ist keine Musik, kein Lärm irgendwie und die warten dann vorne im Vordergrund, streiten sich zwei, aber die drehen sich nicht mal den Kopf. Die sitzen da und gucken nur so auf ihr Glas und wenn sie dann angesprochen werden, dann sagen sie wieder was. Und das war so unnatürlich, so ein bisschen, und alles wirkte so steif und irgendwie komisch. Aber möglicherweise Folge 2, 3, 4, 5, vielleicht werden sie noch locker und vielleicht wird es noch gut. Mal gucken. Ich werde die Kritiken im Auge behalten.
Okay. Einer von euch hat gerade gebellt.
Ich weiß nicht.
Travis ist verloren gegangen.
Oh, jetzt bin ich wieder da. Entschuldigung. Ja, ich hatte im Hintergrund gerade einen Hund bellen und ja. Also ich werde es mir auf jeden Fall nochmal ansehen. Also ich muss es. Also ich bin, wie gesagt, großer Louis C.K. Fan. Ich habe die ganzen alten Shows. Moment.
Kein Problem.
Ja, dann überbrücken wir kurz die Zeit.
Ich könnte dir noch erzählen, wie toll mein Drink, der ist mit jedem Schluck besser, echt. Das ist unglaublich.
Ich bin ein bisschen neidisch. Und ich muss sagen, dieser Wein ist besser geworden seit gestern.
Hey, gestern hat er so. Ist ein roter oder ein weißer?
Ist ein roter. Zinfandel ist die Rebsorte. Das ist so die amerikanische Version von dem italienischen Primitivo. Die sind wohl sehr nah verwandt, die beiden Rebsorten.
Mhm.
Ich bin wieder da übrigens.
Er ist wieder da, wunderbar. nee, aber der Wein, der hat die Luft gebraucht. Also gestern hat er mir nicht so gut geschmeckt wie heute.
Okay, oh, warum nicht?
Gut. Stefan, du hast Tatort gesehen.
Genau. Weiß ich, kennst du das noch aus deiner Zeit hier in Deutschland?
Tatort läuft noch?
Ja, immer noch.
Okay. Ich glaube, also Tatort, als ich nach Deutschland gezogen bin, 1986, glaube ich, lief das schon, wenn ich mich nicht irre.
Ja, das läuft schon und seit 60ern. Schon seit 10 Jahren oder so, ja, oder seit 20.
Ja, eben, also schon, wenn oder sogar noch länger, ja.
Das gehört wow. wieder zu, das geht nie weg.
Also ich kenne das schon, ja, aber es ist schon eine Weile her, muss andere Schauspieler sein und so, aber
ja natürlich.
Ich kenne das.
Ja.
Meine Mutter hat sogar jahrelang, hat sie einfach so in dem, wie sagt man so, TV-Guide, hat sie einfach immer gesehen, ja, um 19 Uhr, keine Ahnung, 21 Uhr kommt Tatort. Und dann erst Jahre später hat sie gemerkt, ah, Tatort, it's a crime scene. Und dann hat sie Tatort anstatt Tatort gesagt. Aber irgendwie, irgendwann mal kam, ich war irgendwie da und dann saß sie dann so, oh, Tatort, Crime Scene. Ja, okay. Ich kenne das schon, ja.
Das finde ich, find ich super. Das ist cool.
Ich kenne Tatort. Tatort kenne ich, ja.
Tatort, ja.
Yeah. Tatort.
Okay. Worum ging es denn diesmal, Stefan?
Heute waren die Freunde aus Stuttgart dran. Und es geht, eigentlich sind sie dabei, einen Mord aufzudecken, aber man springt so rein, dass sie eben schon bei der Ermittlung sind, dass sie irgendwie auf einem Autobahnrastplatz irgendwelche Sachen beobachten und irgendwie die Drogenfahndung ist auch noch mit dabei und sie wollen diesen LKW, der da steht, nicht aufmachen oder sich nicht zu erkennen geben, weil sie vermuten, dass eben einer von den Tätern nochmal vorbeikommt und als sie dann feststellen, so, nee, sie wurden eh die ganze Zeit beobachtet und den LKW dann aufmachen, ist der leer. Dann untersuchen sie ein bisschen intensiver und dann finden sie halt 23 tote Flüchtlinge in diesem LKW. Und dann ist natürlich die Kripo, die Mordkommission viel intensiver involviert. Das ist der Kommissar Thorsten Lennart, gespielt von Richie Müller. Und ja, das, da ist auch schon der erste Moment, wo ich so denke, Alter, der nimmt das natürlich, also nimmt sich das sehr zu Herzen. Natürlich braucht man immer mal wieder eine Person, die sich gewisse Sachen zu Herzen nimmt, damit es überhaupt vorangeht. Aber eben, er hört an der falschen Stelle mal wie üblich nicht auf seine Kollegen, geht dann wieder auf Lonesome Rider, also hier Alleinkämpfer unterwegs und versucht da irgendwie alle hochzunehmen und so weiter und ein bisschen mühsam. Jedenfalls kommt er in die Nähe von den Tätern, also von den Schleusern, die diese 23 Leute importiert ist das falsche Wort, reingeschleust haben und versucht halt da dann die entsprechenden Täter, die Hintermänner zu finden. Es kommt dann zu einem recht spannenden Showdown, der allerdings sich über eine Stunde hinzieht und versucht, ein Psychodrama zu sein, es aber nicht richtig schafft. Also
insgesamt eher ärgerlich.
Ja, genau. Also irgendwie, es fehlt die Person, mit der man richtig empathisch ist, auch der Kommissar, weil der einfach vorher zu viel blöde Entscheidungen getroffen hat, wo man sagt so, Alter, komm jetzt. Da hättest du auch mal vorher nachdenken können. Dann steht ja nicht so wirklich richtig was auf dem Spiel. Und das, was auf dem Spiel steht, nervt eigentlich auch nur. Also weißt du, der Druck ist nicht so hoch, dass man da Spannung hat oder aufgeregt sein muss. Und von daher eher durchschnittlich kein. Also ich fand ihn jetzt nicht so hervorragend. Wie sonst schon mal ein Tatort, ja. Leider.
Okay, werde ich mir nicht runterladen.
Brauchst du nicht. Folge 976.
900?
Okay.
Habe ich jetzt gerade wow. gesehen.
Ja. Also bei Folge 1000 schalte ich schon ein, klar.
Wow. Ja, das ist ja nächstes Jahr dann oder so.
Ja, das kommt dann schon, ja.
Ja. Kannst du das in USA runterladen oder irgendwie?
Da müsste ich jetzt gucken. Also manche Sachen einfach ohne Problem. Ganze Kanäle, keine Ahnung, so ZDF und so, kann ich einfach alles ARD gucken. ARD müsste es, aber es laufen nicht immer alle Sendungen bei allen Kanälen. Also, aber hin und, also es ist weniger so, also in Europa bekam ich bei immer so, this is not available in your country, bei den amerikanischen Sachen. Und das ist hier eigentlich nicht so. Also, ja, ich kann alles Mögliche gestreamt von Deutschland und Tschechien, und denen ist das wurscht, wo du jetzt bist.
Okay.
Ja, weil sich eh keiner für unseren Kram interessiert.
Außer Travis.
Ja, ich guck da schon hin, ja.
Ja gut, aber du bist halt nicht die Masse. Ne?
Ich glaube, es gibt echt wenig Amerikaner, die deutsches Fernsehen gucken wollen.
Ja. Das war interessant, als ich in der Uni Deutsch studiert habe, weil da waren schon, also vor allem in den höheren, also Deutsch 4, also viertes Jahr und so, waren es nur die wirklich Deutsch als Bachelor wollen und die es dann also wirklich ernst nehmen. Und die meisten wollten dann auch aus irgendeinem Grund nach Deutschland oder nach Europa oder keine Ahnung. Aber das war schon interessant zu hören, warum, ich habe es zum ersten Mal gehört wirklich, so warum Amerikaner Deutsch lernen würden oder wollten. Und aber es tun tatsächlich eine ziemlich große Minderheit. Also also in der Highschool zum Beispiel war nach Spanisch, glaube ich, Deutsch am beliebtesten. Also beliebter als Französisch zum Beispiel.
Mhm.
Ja, also.
Damit könnte man sogar in Kanada.
Warum weiß ich immer noch nicht genau, also bei allen, aber ja, viele ist einfach so, ja, die für Geschichte, und es ist interessant und, oder selber, viele sind ja German Americans, also viele haben deutsche Vorfahren. Ja.
Ach so. Bei denen ist ja nachzuvollziehen, aber ja. Hm. Ansonsten ist halt schon weit weg, ne? Und wenn man als Amerikaner Spanisch lernen würde, könnte ich das verstehen, wegen der großen Minorities, aber Deutsch.
Ja, genau. Also ich fand also die Auswahl sowieso an den Schulen war ein bisschen komisch, weil man hatte, ich glaube, bei mir gab es wirklich, ich komme auch von einer kleineren Stadt, also ich glaube, da gab es wirklich bloß Spanisch, Französisch und Deutsch, wenn ich mich erinnere. Und ich hätte da also selbst Chinesisch oder Japanisch oder Arabisch oder da sind einfach so viele Sprachen, die praktischer wären. Und also ich habe dann auch den Studenten und Schülern gesagt, also ja, in Deutschland, also die meisten, ich glaube, ihr kommt mit Englisch durch. Aber in China oder so wäre es doch vielleicht besser, wenn man Mandarin oder sowas anderes spricht. Aber ja, also die sind noch nicht so weit. Vielleicht kommt das noch, aber also einfach, weil es bloß Deutsch, Spanisch oder Französisch, dann war halt Deutsch auf Platz 2 von 3, also.
Oh, immerhin.
Ja.
Ja. Also ich finde es gut, aber verstehen kann ich nicht.
Ja.
Ja, so, wir hatten noch die große Ehre, von dir, Travis, einen Sneak, wie heißt es dann? Ist das dann ein Sneak-Podcast? Wenn wir keinen Sneak-Film, sondern einen Podcast.
Also es war auf jeden Fall wie das Gesamtwort ist einfach Sneak Preview. Also ob es ein Film oder Podcast ist, hattet einen Sneak Preview. Ja,
ein
das
Sneak
schon.
Preview von deinem neuen Podcast Amerikaner für euch. Und in dem Podcast sprichst du oder beschreibst amerikanische Themen auf Deutsch.
Ja.
Und was ich so spannend, ich habe sie gestern, jetzt bringe ich die Tage schon wieder, nee, du hast genau, am Samstagmorgen hatte ich, glaube ich, deine Mail und habe mir die dann alle runtergeladen, habe sie direkt alle hintereinander angehört, als ich irgendwie im Baumarkt war und Kabel gekauft habe oder irgend sowas und dann hier ein Kabel an die Wand genagelt habe, genau. Da habe ich die Folgen alle durchgehört und das Coole ist halt so, dass du dich nicht erklärst, also du erklärst schon irgendwie, wie Amerikaner bestimmte Sachen sehen, aber nicht so, okay, ein Amerikaner jetzt hier Thema Fallout Shelter, also diese Atombunker.
Aber private meist eben, das ist der Ding.
Private Atombunker und es ist halt nicht so, okay, ein Amerikaner baut sich einen Atombunker oder hat sich in 50er, 60er Jahren einen Atombunker, weil das so und so und so war, sondern du springst einfach mit dem Hörer in die Situation rein und erklärst, was die Person, der Amerikaner, in der Situation denkt und fühlt und macht und tut. Und ich finde das so cool. Das ist so toll gemacht.
Also erstmal vielen Dank. Das freut mich zu hören. In der Folge, also dieses Beispiel, erstmal musste ich gucken, okay, wie war das Emergency Broadcast System damals? Frühe 60er, späte 50er. Und meine Mutter hat mir noch erzählt, was sie in der Schule machen musste. Von wegen über, also wir haben, ich hatte in der Highschool School Shooting Alarm. Also es gab Erdbeben, Feuer und dann in den 90er Jahre School Shootings. Also wenn ein Schüler amok läuft mit Pistole oder Gewehr oder so.
Schon in den 90ern?
Oh ja. Also ich war in der Highschool, als Columbine passiert ist. Und ich habe sogar Cousins, die in Columbine High School zu der Zeit waren. Da waren wir schon mittendrin. Und nach Columbine eben kam das, dass wir, also Columbine, Colorado, wenn man sich nicht erinnert, das war so spät 90er, 30 Leute wurden von zwei Amokläufer erschossen. Und direkt danach kam eben, also kein Spaß mehr, kein Nichts. Wir hatten Security Guards, also Sicherheitsdienste in der Schule, in der High School. Und jedes Threat, also jeden Bombenbedrohung wurde ernst genommen und alles und komplett raus. Und dann hatten wir, also wir hatten den Feueralarm, also einfach ein und genau, alle müssen nach raus. Auch. Genau, das kenne ich auch von der deutschen Schule. Und dann müssen wir einfach alle nach raus und uns irgendwo versammeln. Dann hatten wir den Erdbebenalarm. Da musstest du unter deinen Schreibtisch. Und das hörte sich dann anders an und war auch irgendwie Earthquake oder irgend sowas. Und dann kam sowas wie eine Polizeisirene. Und dann würden die Lehrer ganz ruhig aufstehen. Alle würden sich in der Nähe, also an den Fenstern oder wo man von den Fenstern nicht sichtbar ist, an den Boden liegen, ja, so halb versteckt, aber Hauptsache flach auf dem Boden. Und die Lehrer würden einfach langsam aufstehen und die Türen schließen und sich und dann also auf den Boden setzen und die Kinder beim Verstecken helfen. Und also alle drei wurden jedes Jahr geübt, alle drei musste man wissen. Und in den 60er kam eben nuklearer Angriff hinzu. Also man hat die Russen befürchtet. Und meine Eltern kennen das noch.
Duck and Cover.
Duck and Cover, genau. Das musste ich erstmal erforschen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Duck and Cover, danach gab es ja was anderes. Und aber er ist jetzt in der Duck and Cover-Zeit. Und deswegen, genau, also ich habe einfach, anstatt das zu erklären, habe ich einfach beschrieben, was er gemacht hat. Also er hat sich einfach unter dem Esstisch, Hände vorm Gesicht und flach auf dem Bauch und warten, also zählen, ob die Fenster springen. Wenn die Fenster nicht kaputt gehen in den ersten 10 Sekunden, kannst du dich in ein Fallout-Shelter begeben. Wenn nicht, bleib einfach da, wo du bist. So war das. Und ohne das zu erklären, genau, wie du gesagt hast, ich habe versucht, das zu übermitteln, ohne es wirklich zu sagen. Genau.
Ja. Ja. Das ist echt. Und das, also im ersten Moment dachte ich so, was ist denn das? Wo kommt denn jetzt die Erklärung? Aber dadurch, dass du es hörst, man versteht es einfach. Das finde ich echt cool.
Ich habe mir auch so ein bisschen Sorgen gemacht. So wird das verwirrend jetzt nur sein? Oder? Aber ich glaube, so nach ein paar Folgen, ja. Also der Format ist total anders als meine anderen Podcasts. Also sowas habe ich. Die sind ein bisschen kürzer. Ich kann auch viel kreativer sein. Aber ich glaube, so vom Research, also was ich lesen muss und so, ist das gleich, also die Menge ist gleich, aber ich rede ja, also bis jetzt eigentlich nur über das 20. Jahrhundert und da kann ich einfach, das ist alles ist im Internet und das habe ich, also diesen Vorteil habe ich bei Geschichten der Deutsche nicht unbedingt. Ich weiß nicht, was jetzt ein Sachse im 10. Jahrhundert genau dachte und wie er trainiert wurde. Da muss man schon viel, viel tiefer graben. Aber Duck and Cover, da kann man sich die Videos noch angucken. Die sind alle noch in YouTube, ja. Dieses Emergency Broadcast System, das ist alles noch in YouTube. Also da, so oft wie möglich, habe ich einfach direkt übersetzt. Also eine Folge, um einen Spoiler zu geben, in einer Folge bist du der Pilot, der die Bombe, der die Atombombe über Hiroshima fallen lässt.
Das finde ich beklemmend, das ist krass.
Ja, und ich habe das also auch, ich wollte es nicht erklären, ich wollte da gar nichts sagen, du bist einfach, aber es gibt ja viele Interviews von diesem Colonel Snippets und Pete Coleman hat ihn sogar mal kennengelernt persönlich und Teile von diesen Interviews sind im letzten, also 3 Jahre bevor er gestorben ist, das heißt, wir wissen, es ist alles im Internet, wir wissen, wie er dachte zur Zeit, wie er dachte 20 Jahre später, 30, 50 Jahre später und was er bereute oder was er eben nicht bereute und also er hat ja auch den ganzen Kalten Krieg und so überlebt und in den 90er Jahren oder 80er oder so gab es dann ein Interview und das sind alles Zitate, einfach auf Deutsch übersetzt, teilweise nicht mal wirklich übersetzt, also ein paar Goddams und so habe ich einfach reingelassen.
Ja, das ist sehr schön.
Ja, aber genau, ja, es ist so akkurat wie möglich, ohne es wirklich darauf Aufmerksamkeit zu lenken, also ja.
Ja, du als Geschichtspodcaster wirst wahrscheinlich auch Hardcore History schon gehört haben.
Klar, ja. Da habe ich mich schon gefreut, als du mich einmal, also beim ersten Mal hast du gesagt, ich mag ja Geschichtspodcasts, ich habe schon Dan Carlin erwähnt und dann hast du mich erwähnt im gleichen Satz und ohne jemanden anders. Nicht so, oh ja, also Dan Carlin, die es nicht wissen oder die Dan Carlin nicht verstehen oder nicht kennen, weil es ist ja bloß auf Englisch, er ist auf der Spitze. Also Dan Carlin ist Nummer 1, ja. Ich bin großer Fan, ja.
Und er hat ja auch mal eine Folge über Hiroshima gemacht und warum der damaligen Zeit richtig war.
Als er Dresden beschildert hat zum Beispiel, da kriegt man Gänsehaut. Also da denkt man sich echt, okay, vielleicht war es doch besser so. Also ich mache da keine Value Judgment. Also ich sag nicht, ob das gut oder schlecht ist. Das muss einfach der Zuhörer, also ich, als ich sowas lese, also wenn ich das einfach hören würde, würde ich mir denken, oh Gott, was ist das für ein Monster? Ich meine, wie der Atombomben sieht, so ja klar, warum nicht öfter und so. Also das sind nicht meine persönlichen Meinungen und das ist, ja, also es ist schon was anderes, ja.
Ja, das ist echt krass.
Okay, ja. Deine neue Show ist jetzt noch nicht für die Hörer auf iTunes zu kriegen, oder?
Ich habe es jetzt heute erst vor ein paar Stunden, ich dachte, okay, ich bin bei Sneakpod, da muss ich es wohl bei iTunes. Also ich habe jetzt den RSS-Link da hinzugefügt. Ich glaube, das dauert so einen Tag oder zwei, bis es da ist. Aber ja, es müsste auf jeden Fall zu finden sein. Wenn nicht, es ist bei podcastnick.com, da gibt es auch einen RSS-Feed, also da kann man abonnieren.
Wir tun es in die Shownotes, dann können die Hörer danach klicken.
Super.
Und ansonsten bei iTunes kommt es dann in Kürze.
Aber ansonsten, ja, das war echt Sneak Preview. Also es hat sonst, ich habe nirgends bei Social Media oder sonst irgendwas gesagt. Ich hätte es wirklich bloß euch geschickt und natürlich den Buddler, weil er ja auch Teil von der Idee für die Show kam auch von seinem Format und so, wie er das macht. Und seine Podcasts, aber genau, also da seid ihr, wenn jetzt ein paar von den Folgen kontrovers sind, das ist alles eure, also direkt eigentlich eure Schuld. Also die Idee hatte ich erst nach dem Super Bowl Video. Also
das war auch so cool. Das war so cool, dieses Video. Vielen Dank dafür nochmal.
Da, also ja, gerne. Also da kam mir wirklich wieder, also den Gedanken, dahin zu gehen, hatte ich nicht. Also erst als ihr über Concussion redete, dachte ich mir, warum, das ist direkt neben dem Büro. Ich parke einfach beim Büro und gehe da zu Fuß weiter. Und die Idee kam mir wirklich so am Mittwoch, als ich das gehört habe. Am Donnerstag bin ich habe einen von meinen indischen Entwickler gepackt und gesagt, hey, du spielst jetzt Kameramann. Ich werde Deutsch sprechen, also nicht jetzt irgendwie überrascht sein, sondern einfach die Kamera stillhalten. Und der hat das dann perfekt eine Minute gemacht. Und dann, genau, am Sonntag bin ich dann halt dahin. Und erst danach kam mir die Idee. Das ist doch eigentlich, warum nicht öfter sowas zu machen? Ich habe erst einmal für Hoaxilla, das muss ich auch noch erwähnen, an diesem Mittwoch nämlich, kommt bei Hoaxilla TV mein Video über das Winchester House in Santa Clara. Und das Winchester House, also das ist das Haus von dem Typen, der Winchester Gewehre wirklich, also das Patent hatte, das es wirklich erfunden hatte. Und da soll es wirklich spuken. Da Warner Brothers dreht jetzt auch einen Grusel, also einen Thriller-Horror-Film über Sarah Winchester, die eben, also das Haus ist irre, da müsst ihr mal das Video gucken, aber genau, also erst das und jetzt das Super Bowl und da dachte ich mir, ja, warum nicht öfter? Das macht richtig Spaß eigentlich, sowas.
Ich finde das halt spannend, wenn man das so erklärt bekommt. Ich habe vorhin vorm Tatort kamen Nachrichten und da ging es natürlich auch um die US-Vorwahlen. Und irgendwie jetzt in, ich weiß schon gar nicht mehr, in welchem Bundesstaat hat Donald Trump richtig gewonnen. Warum? Also das ist ja schon ein, also vielleicht bin ich auch nur komisch, aber nein, die Sachen, die er von sich gibt, die sind schon ein bisschen seltsam.
Das ist einfach, rundherum ist das einfach, also ich will nicht hoffnungslos sagen. Also ich hatte noch nie so wirklich, ich war noch nie wirklich Optimist, als ich amerikanische Politik so betrachtet habe. Also zu meiner Lebzeiten war kein Präsident, den ich persönlich wirklich wählen würde, also wenn ich andere Möglichkeiten hätte. Donald Trump ist auf jeden Fall bei weitem das schlechteste Beispiel davon. Also was der, also das ist natürlich irre, was der vor sich gibt. Und das Gefährliche, also das, was mir Angst macht, ist, dass er tatsächlich irgendwie irgendwo viele Supporters, also er hat ja hier und da und da in der ich habe ein Echo irgendwie.
Okay. Ich habe keins.
Bei uns hast du kurz ausgesetzt, aber jetzt bist du wieder da gewesen.
Muss bei mir gewesen sein. Okay, jetzt ist wieder gut.
Er hat viele Unterstützer.
Genau, und ja, das ist einfach, das macht irgendwie Angst, wer sind diese Leute, die immer wieder auftauchen bei diesen Trump-Rallies und so. Und das ist doch ein nicht kleiner Prozentsatz von der Bevölkerung in Amerika. Und ja, das ist schon. Und was können die Demokraten dagegen tun? Ja.
Ja, man hat die Wahl zwischen der alten Dame und Bernie Sanders.
Also Bernie bin ich erstmal Fan. Also erst Vermont ist super. Vermont ist ein Bundesstaat, da würde ich auf jeden Fall hinziehen, wenn es nicht so kalt wäre. Die haben, wie in Europa, alle haben Krankenversicherung, also Universal Healthcare, da gibt's also alle haben einfach Krankenversicherung. Und ja, die haben auch keine Sales Tax wie Oregon. Also die haben einfach so die komischen, dummen Dinge von Amerika haben die einfach nicht gemacht. Die haben auch die Senators, und die im Congress, die vertreten, sind oft auch einfach independent, nicht libertarian oder grün oder was anderes, sondern einfach independent, gar keine Partei. Und Vermont wählt für die. Kein anderer tut das. Das ist, also Bernie Sanders ist schon, aber trotzdem, egal was er macht, egal wie gut er ist oder wie gut er nicht ist oder was er macht, ich weiß nicht, ob er eine Chance hat.
Bernie Sanders nicht,
weil er hat ja 70?
72, glaube ich.
Schon, ja. Aber er hat ja in New Hampshire gewonnen, zum Beispiel. Aber das macht nichts, denn zum Beispiel New Hampshire hat 3 Stimmen, ich weiß es jetzt nicht genau, aber 3 Stimmen, die wirklich von der Bevölkerung gewählt wird, die hat Sanders gewonnen. Aber die Demokratische Partei selber hat nochmal 8 Stimmen, wo die sagen können, ich will das Beste für die Partei und wir wählen jetzt für Clinton. Und das heißt, Bernie Sanders hat in New Hampshire gewonnen, aber es könnte immer noch 8-3 sein. Also ja. Hoffnungslos. Also wie gesagt, also keine Ahnung, da kann sich nur sehr schwer was ändern.
Die Frage ist halt, ob Trump am Ende das kleinere Übel ist gegen Ted Cruz. Aber das...
Ja, klar. Also Trump ist das Übelste. Muss. Aber Ted Cruz wird auch nicht, glaube ich, Präsident. Ich glaube, ich habe jetzt überhaupt von den Republicans diese Wahl keine Angst. Also es gab auch die Theorie, weil das haben die auch schon mal gemacht, dass die erst in der 11. Stunde wirklich den echten Kandidaten rausbringen. Die stellen erstmal so ein paar Lächerliche hin, die gegen Demokraten was sagen und dann kommt der Echte. Aber wir haben schon die 11. Stunde. Also oder vielleicht hatte Trump einfach mehr Erfolg, als sie dachten und dachten, okay, wir lassen ihn jetzt einfach laufen.
Es ist ein Trauerspiel.
Aber das ist echt. Also.
Ja, und wir im Rest der Welt können einfach nur da sitzen und zugucken und denken uns, das kann doch nicht sein, das ist doch irgendein Theaterstück, das gibt's doch nicht.
Es ist echt erstaunlich, einfach so als Außenseiter mal reinzugucken, denn wie nationalistisch sie alle sind, und natürlich sagen sie das Wort nie, es ist immer patriotic, also wie patriotisch die alle sind. Und Patriotismus ist das Beste, was ein Amerikaner sein kann. Aber da wisst ihr natürlich besser. Also das ist echt, also ich kam schon im Flughafen an und dieser irgendwann so, oh, Country of Residence ist Czech Republic. Ah, du wohnst nicht hier? Also du bist, nein, ich bin nur zum Besuch in Amerika. Why? You don't love America?
Okay. Was?
Das kam der Spruch von den Homeland Security im Flughafen in Texas oder so, aber oder New York, ja, in New York war das. Oh, und genau, also das ist schon, also was, du liebst Amerika nicht über alles, du bist Verräter. Also das ist echt, das ist schon so. Ich musste ja in der Schule dieses Pledge of Allegiance. Mhm. Ich will gar nicht mal drüber reden. Also das ist echt so Hand übers Herz zur amerikanischen Flagge, jeden Morgen ein Schwur an deinem Staat machen. Also wenn das nicht an Nazis erinnert, dann, oh.
Ich war 1993 im Schüleraustausch in Atlanta für 3 Wochen und bin auch in die Schule gegangen da. Und dann gehst du halt so, weißt du, Jetlag, du bist angekommen, redest mit der Gastfamilie, du verstehst nur die Hälfte, weil die halt einfach amerikanisches Englisch reden und du lernst in der Schule irgendwie so britisches Englisch und
vor allem aus den Süden, also
das ist ja noch krasser. Genau, Atlanta halt. Und gehst dann am nächsten Tag in die Schule und erstmal irgendwie in dem Schulbus, weiß ich noch, da waren irgendwie Jungs und Mädels getrennt. Die einen mussten rechts, die anderen mussten links sitzen. So, was ist denn hier los? Und dann gehen wir halt in die Klasse rein und dann geht da irgendwie auch, kommt irgend so eine Ansage, die man wieder nicht versteht, weil irgendwie Mikrofon.
Ja.
Ach so, ja, okay, irgendein Footballteam hat gewonnen, was weiß denn ich. Und dann springen sie alle auf und reden ihre Fahne an. Das war okay, krass. War gut.
Ja.
Aber gehört wohl dazu. Also ist dann so.
Und und das nehmen sie wirklich ernst. Also da
das ist wirklich wichtig.
Ja. Wenn man dagegen was sagt, dann ist man, kommt man schon auf eine Liste. Also wenn man wirklich, wenn man jetzt gegen the Pledge of Allegiance, die streiten ja, ob man, also Pledge of Allegiance, das, da steht ja einmal drin, in den 50er Jahren wurde hinzugefügt, One Nation Under God. Und da streiten jetzt die ganzen Christen gegen Nicht-Christen, ob man dieses eine Satz wegtun müssen. Und ich denke mir, aber hallo, bitte das Ganze, also das, oh, ihr könnt doch sowas nicht machen. Und eben die Streitigkeiten sind über ganz kleine Dinge. Nicht einfach, hey, wir müssen, das Ganze ist falsch. Man kann doch keine Flagge anbeten. Das ist einfach so ein Unterschied von wie man so die Welt ansieht. Man muss überlegen, 5-10% von allen Amis, von allen Amerikanern haben einen Reisepass. Mehr nicht. Das heißt, nur 5-10 waren mal höchstens in Europa. 95% von Amerika waren nur in Amerika. Jetzt braucht man einen Pass, um nach Kanada oder Mexiko zu kommen. Das heißt, ich persönlich kenne viele, die nie aus dem Bundesstaat waren. Oregon ist groß da, also okay. Muss man ja gar nicht weg. Und ich kann von Oregon aus, ich kann 14 Stunden mit dem Auto fahren, dann bin ich in L.A., dann muss ich immer noch Englisch reden. Ich kann 4 Tage Richtung Norden fahren, dann bin ich in Alaska, da rede ich immer noch Englisch. Ich kann 4 Tage direkt oder eine Woche Richtung Osten fahren, dann bin ich in New York, da redet man immer noch Englisch. Ich kann dann noch Spanisch noch dazu lernen und wirklich eine ganze Hemisphäre bereisen und
ja.
Also das ist so, also die sehen das einfach so anders von der Geschichte her. Die haben ja, also Vietnam wird hier ignoriert, das heißt, die haben jeden Krieg, den sie waren, und 1812 wird auch ignoriert, das heißt, jeden Krieg, in dem Amerika war, haben die gewonnen und haben sogar England geholfen und bla bla bla. Und man sieht eben nicht das Schlechte an sich selbst, weil man nie einen Krieg verloren hat. Man musste sich nie entschuldigen. Und das ist gefährlich. Also das,
Okay, krass.
Die politischste Sneakpod-Sendung, die wir jemals hatten.
Ja, sonst versuchen wir.
Für mich auch. Also ich rede.
Lassen wir mal Politik raus, aber ich finde es sehr spannend. Ich hab nur gerade festgestellt, dass ich sogar schon mal in Oregon war.
Wie ist das denn passiert?
Ich bin nach dem Abi mit ein paar Freunden nach Seattle geflogen. Also erst, nach Seattle. für ein paar Tage und dann sind wir mit dem Bus, mit dem Greyhound-Bus, macht das nie, das ist total blöde Idee, nach San Francisco gefahren für 22 Stunden.
Okay, ja.
Und da sind wir natürlich auch in Portland umgestiegen und sind dann nochmal in Redding umgestiegen, irgendwo nördlich von San Francisco.
Ja.
Und ja, so war ich auch mal kurz in Oregon, aber ich habe nicht so groß...
Du bist ja ganz einfach durch, ja.
Genau, ich habe keine großen Erinnerungen an Oregon.
Aha.
Ja. Ich bin mal mit dem Bus von Berlin nach Barcelona gefahren. Das ist auch keine sehr gute Idee. Also auch nicht machen. Keine gute Idee.
Aber ich muss sagen, die deutschen Reisebusse habe ich dann doch noch besser in Erinnerung als dieser Greyhound-Bus in Seattle. Das war echt, puh. Und vor allen Dingen, als wir dann da waren, hatten die Northwest oder Southwest Airlines gerade irgendwie ein Rabattangebot und der Flug von Seattle nach San Francisco wäre halt billiger gewesen als der 22-Stunden-Bus.
Mhm. Jetzt ist es meistens so. Ja, das stimmt. Ja.
Das ist echt krass.
Busse und Züge sind eigentlich, also es gab eigentlich mehr Passagierzüge in der Vergangenheit, als es jetzt gibt. Meine Heimatstadt hatte früher mal so ein Station und alles für Bahnhof und so, also ein Bahnhof. Und jetzt nicht mehr. Es fährt der Zug durch, aber wenn ich per Amtrak, ich glaube, sogar Greyhound, muss ich zur nächsten Stadt fahren, 15 Meilen, dann kann ich parken und dann kann ich verreisen. Und Amtrak muss ich auch, also 20 Meilen weiter mit dem Zug und dann ist erst ein Bahnhof. Also das ist ja so Fernverkehr ist ganz anders.
Das ist bei uns schon ein bisschen anders. Da hast du es wahrscheinlich auch anders erlebt in Deutschland.
Ja.
Wir schimpfen trotzdem immer über unsere Bahn. Zu Recht.
Aber als ich in Prag einfach von meinem Haus mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof und dann vom Hauptbahnhof wirklich durch ganz Europa und am anderen Ende würde ich dann auch wissen, ich bin nicht irgendwo in L.A. in einem Greyhound-Bus-Station irgendwo um 3 Uhr morgens in, wer weiß, was weiß Gott, was für eine Nachbarschaft. Weil die sind oft in schlechten Nachbarschaften eigentlich, die Greyhound-Bus-Stationen. Anstatt da ist, ich bin in der Innenstadt, beim Hauptbahnhof, irgendwo in Berlin oder sonst wo und ich komme da überall zurecht. In Amerika ist das schon, also du bist im Greyhound-Bus, aber dann musst du halt erst um 3 Uhr morgens ein Taxi finden. Und ja, es ist doch anders.
Okay, krass.
Und nicht erschossen werden, ja.
Genau, ja. Ja.
Ja. Das wäre noch ein weiteres Thema, da können wir noch eine ganze Sendung mitfüllen.
Ja, das machen wir jetzt aber nicht. Schließlich soll Travis ja auch noch was von seinem Sonntag haben, sonst ist der ganze anfängliche... Die ganze anfängliche Freude, dass so viel Sonntag noch übrig ist, ja auch weg. Bei uns ist es jetzt 23.30 Uhr ungefähr.
Oh, wow. Ja.
Ich hab
erst 2:30.
Ja, hast du es gut.
Das kannst du auch rausgehen, grillen und Fußball spielen und so.
Ja. Ich guck mir jetzt, ich guck mir vielleicht nochmal Spotlight an oder dieses Louis C.K.
Ja, gute Idee.
Ja.
Okay.
Ich guck mir jetzt mein Kopfkissen an.
Ja, ich auch. vielen Dank, dass du bei uns in der Sendung warst.
Vielen Dank.
Und,
ja, ebenfalls. Vielen Dank, dass ich bei Gast, als Gast vorbeikommen konnte. Und das ist jetzt eigentlich so mein offizieller Launch von Americana von euch. Also das ist das erste Mal, dass es so öffentlich erwähnt wird, wirklich.
Genau, also rauskommt tut die Sendung Dienstag früh. Bis dahin ist es noch sozusagen in der Box.
Ja.
Und dann kommt es raus und dann stellen wir die Links auf die Homepage und bis dahin muss dein Server bereit sein.
Cool. Ja.
Okay.
Super und vielen Dank, dass wir Preview hören durften.
Ja, oh, ja und ebenfalls danke für die Kritik. Also das ist ja super. Oder eher gesagt, die lieben Worte darüber.
Ja, gern. Also war toll.
Ja, unsere Hörer können...
Wolltest abmoderieren?
Ich wollte ein bisschen abmoderieren, das ist ja hier so auch meine Aufgabe. Unsere Hörer können ja dann sich selbst ein Bild machen, die Links in der Sendung klicken und gerne uns Kommentare dalassen auf sneakpod.de zur Folge 424. Ihr kennt ja den Weg. Und ansonsten auf Facebook oder Twitter könnt ihr uns erreichen und da könnt ihr auch Travis erreichen, verlinken wir alles. Danke fürs Zuhören, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.